Happy New Year, ein gutes neues Jahr, lieber Produktmanagement-Impuls-Hörer oder Hörerin. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das sehr wichtig ist, weil wenn du dich damit nicht auskennst, kannst du eigentlich dein Unternehmen als Produktmanager nicht durch die nächsten Jahre erfolgreich leiten und führen.
In unserem Podcast Produktmanagement Impuls geht es um modernes Produktmanagement, strategisches Wissen für Produktleadership, Transformation zu mehr Marktorientierung oder kurz, wie du den nächsten Umsatzbringer kreierst. Wir sind Bernadette, das bin ich, und Anselm. Ich bin Trainerin für Produktmanagement und Inhaberin der Product Lounge, der Community zur Aus- und Weiterbildung von Produktmanagern und Produktmanagerinnen. Und mit mir am Mikrofon hier mein Kollege Anselm, ist Gründer der EvolutCX GmbH, der ersten Software, die speziell für Produktmanager und Produktmanagerinnen in der Industrie entwickelt wird und 30 mal schnellere Kundenbefragungen ermöglicht. Und wir starten heute in ein neues Podcast-Jahr und mit der ersten Folge. Und da soll es auch gleich um ein ganz spannendes Thema gehen, nämlich Disruption. Was ist das denn jetzt überhaupt? Worum geht's hier? Warum sollten wir Produktmanager uns mit diesem Thema auseinandersetzen? Und dazu vielleicht eine Metapher, ja, also wir haben jetzt hier ja Winter, wir sind mitten im Winter, in München war auch letzte Woche viel Schneefall und alles weiß und die Bäume sind kahl und die, ne, im Winter schmeißen die Bäume ihre Blätter ab, damit sie dann im Frühling neu erblühen können und auch wieder neue Früchte tragen können. Und genau darum geht's auch so ein bisschen bei Disruption, ne? Wie muss man sein Business, sein Geschäft zerstören, um langfristig erfolgreich sein? Und ist es nicht ein Widerspruch? Darum soll es heute gehen.
Ja, letztendlich ist wichtig, als Produktmanager das Konzept der Disruption zu verstehen, denn die Märkte sind nicht mehr so starr, wie man lange glaubte. Und Angreifer können von überall her kommen. Das ist, wenn man in der Hardware arbeitet, dann muss man zum Beispiel seine Produkte digital erweitern. Man hat globalen Wettbewerb, man hat aber auch Digitalunternehmen, die sich zum Beispiel durch neue IoT-Produkte in traditionelle Industriebranchen bewegen. Märkte sind generell viel mehr und viel schneller in Bewegung, als das über Jahrzehnte in Deutschland oder aus einer deutschen Perspektive heraus gesehen der Fall war. Und wenn man so als Unternehmen jetzt kontinuierlich in den nächsten Jahren wachsen will, dann muss man eben auch größere Innovationen hervorbringen als nur die Version 23, das Folgeprodukt. Und es ist aus meiner Sicht echt dramatisch, wie viele Menschen Disruptionen nicht verstehen, bis sie überrannt werden. Und Disruption ist eben kein linearer Prozess. Es ist, wie das Wort Disruption schon sagt, auch eine Zerstörung. Und vor allem das Wichtigste ist, wir machen ja hier einen Podcast auch für Produktmanager in Industrieunternehmen, für CTOs in Industrieunternehmen, Leiter Produktmanagement in Industrieunternehmen. Und oft handelt es sich um Hidden Champions oder auch Marktführer in bestimmten Nischen. Und man muss einfach ganz klar sagen, etablierte Marktführer sind nicht vor den Gefahren von Disruption befreit. Definitiv nicht. Und man kann sich hier nicht auf einem Erfolg von früher ausruhen. Man muss die Risiken auf dem Schirm haben. Das vielleicht mal allgemein. Also wenn man mal, ich will mal als Beispiel nennen, die berühmtesten Beispiele für krasse Disruptionen sind sicherlich Kodak mit der Digitalkamera und dem Handy, Nokia mit dem Smartphone, Wir haben aber auch in Deutschland Beispiele wie unter anderem Flixbus, der erstmal mit den Zügen begonnen hat und jetzt auch Züge operiert, und viele weitere Beispiele, die auch ihr in eurem täglichen Alltag verwendet, wie zum Beispiel Netflix, was die Videotheken abgelöst hat.
Ja, und vielleicht auch, ne, warum ist es jetzt für dich als Produktmanager interessant? Ja, du sitzt ja da genau irgendwo dazwischen. Ne? Du bist jetzt hier für die bestehenden und etablierten Produkte im Unternehmen verantwortlich, sollst sie zum Erfolg führen und sollst natürlich auch langfristig den Erfolg ausbauen. Und genau deshalb ist es jetzt für dich auch hier interessant, ne, einmal die Angreiferperspektive auch zu haben oder einzunehmen und natürlich auch die Verteidigerperspektive. Denn ne, wie ihr seid, du bist wahrscheinlich irgendwo in einem mittelständischen Unternehmen tätig, ihr seid ein Hidden Champion, Marktführer etabliert und habt technisch super anspruchsvolle Produkte, und genau das, da steckt auch so ein bisschen die Gefahr drin, ne, dann sich so ein bisschen auf diesem Erfolg, auf diesem Sockel auch einfach gut zu fühlen, sicher zu fühlen und dabei einfach kleine, unscheinbare Angreifer, die irgendwo aus dem Nichts scheinbar kommen, dann zu übersehen und viel zu spät zu merken, dass die dann da sind. Ne? Weil wir haben oft, dieses Beispiel Kodak, Nokia, das hat man ja ganz oft, und ganz oft fragt man sich auch, wie konnte das passieren? Ne? Es ist ja eigentlich, ist ja eigentlich irre, ne? Ein großes Unternehmen etabliert und lässt sich so den Rang ablaufen letztendlich.
Ja, es gibt auch in Deutschland Unternehmen, die zum Beispiel, also nicht nur Evolut, aber auch andere Unternehmen bis ganz große Unternehmen nutzen auch das nicht mehr Microsoft Office oder Word, sondern halt jetzt die Cloud-Software von Google. Einfach mal, um ein anderes Beispiel zu nehmen. Und die wichtigste Message hier wir haben ja in unserem Podcast eingeteilt zwischen Problemteil, Theorie, Lösung und den pragmatischen ersten Schritten. Wenn ihr mal das Problem versteht, das Problem ist wirklich, man ist als Marktführer auch mit einem technologisch überlegenen Produkt nicht vor Disruption gefreit. Aber was ist Disruption eigentlich? Vielleicht kommen wir mal ganz kurz zu der Theorie. Begonnen hat es oder durch die Publikation im Jahr 1997 von Clayton Christensen. Der hat eben über Disruption und das Innovator's Dilemma damals sein erstes Buch geschrieben. Und Disruption ist letztendlich, wenn ein etabliertes Produkt und ein etabliertes Unternehmen angegriffen wird durch ein anfangs schwächeres Produkt und ein Produkt, was weniger kann. Und das Spannende daran ist, dass das etablierte Unternehmen aus unterschiedlichsten Gründen in keiner Abteilung so richtig das schwächere neue Produkt auf dem Radar hat. Das ist, der Vertrieb arbeitet mit seinen Vertriebskontakten auf seinen etablierten Vertriebswegen. Die Ingenieure beschäftigen sich hauptsächlich natürlich mit den bestehenden Kunden, die ja auch Ansprüche haben und diese Ansprüche auch an das Unternehmen, an das etablierte Unternehmen stellen. Die Geschäftsführung trifft sich meinetwegen auch mit den aktuellen Kunden dieses Produktes, und so sind alle Prozesse eines Unternehmens auf das aktuell führende Produkt, und die Preisstruktur mit diesem führenden Produkt ausgerichtet. Und wenn man sich dann anschaut, was ein neu auf den Markt kommendes, schwächeres Produkt da ist, dann schauen öfters alle auf dieses Produkt und sagen, das ist ja so schlecht, sowas werden unsere Kunden nie kaufen, damit werden die Bedürfnisse unserer Kunden nie befriedigt. Und das können wir auch selber nicht bieten, das würde unsere Marke schädigen und so weiter. Ich mache es gerade ganz kurz. Der Weg ist, dass das schwächere Produkt erstmal Stück für Stück, weil es ein oder zwei oder drei neue Innovationen hervorbringt, weil es jünger ist, weitere Kunden findet, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte. Entweder Innovatoren oder Unternehmen, die eben mit einem kleineren Produkt zufrieden sind. Und mit denen entwickelt sich das schwächere Produkt Stück für Stück weiter, ist also in bestimmten Bereichen innovativ, weil es eben neuer ist, und bringt Stück für Stück aber auch Features oder Funktionen rein, die dem ihr sich immer weiter annähern, was der etablierte Hersteller bringt. Und irgendwann ist es dann so, und Menschen können sich das nicht vorstellen, weil man am Anfang komplett außerhalb des Radars fliegt, dass dann dieses anfangs schwächere Produkt so weiterentwickelt ist, dass es plötzlich den bestehenden etablierten Marktführer so sehr angreifen kann, dass praktisch alle dessen Kunden zu dem neuen Angreifer wechseln. Warum? Weil das neue, anfangs schwächere Produkt auch günstiger sein kann, günstiger hergestellt wird und deswegen einerseits innovativer ist, mittlerweile von der Funktionalität fast gleichwertig und um einiges günstiger. Und wie ich bereits sagte, dadurch, dass das Produkt anfangs sehr lang unterm Radar fliegt, ist es praktisch keine lineare Entwicklung, sondern lange nicht gesehen und irgendwann dann plötzlich eine exponentielle Entwicklung, wie das eben ist bei neuen Produkten, die sich irgendwann, wenn sie richtig ausgereift sind, krass verbreiten. Und damit hängt auch ein Punkt zusammen zu dem Innovators Dilemma, wozu Bernadette 2-3 Sätze sagen wolltest.
Ja, weil ich möchte es gerne nochmal ein bisschen herausarbeiten, was für eine bahnbrechende Entdeckung Clayton Christensen da eigentlich gemacht hat, ne? Dass er dieses Innovators Dilemma erkannt hat und dann auch so formuliert hat. Denn das Dilemma besteht darin, dass etablierte Unternehmen, die Marktführer sind, aus ihrer Managementperspektive heraus eigentlich alles richtig machen und trotzdem scheitern. Das sind auch keine Unternehmen, die jetzt irgendwie simple Produkte oder sowas haben. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Das sind technologisch anspruchsvolle Produkte. Das sind Unternehmen, die viel Entwicklungskapazität haben, viel Ressourcen in die Entwicklung reinstecken und auch sehr viel Know-how entsprechend haben. Und trotzdem passiert es. Und da müssen wir vielleicht einmal einen ganz kurzen Blick darauf werfen, welche Arten von Innovation es denn gibt, ne? Und oder was hier jetzt auch unterschieden wird. Wir haben hier einmal erhaltende Innovationen und auf der anderen Seite disruptive Innovationen. Was heißt das? Ein Beispiel für eine erhaltende Innovation ist zum Beispiel die Weiterentwicklung von der Schallplatte zur CD. Die CD ist ein technologischer Sprung im Vergleich zur Schallplatte. Das ist eine Innovation, das ist nicht einfach, komplex, kompliziert, lange Entwicklungszeit. Die CD hat aber das Businessmodell erhalten. Also die Art und Weise, wen die CD anspricht, wie die verkauft wird, wie die vermarktet wird, das ist gleich geblieben. Die Disruption war dann MP3 oder Spotify, die dann wirklich das komplette Geschäftsmodell eigentlich zerstört hat.
Und das Spannende ist,
Beine gestellt hat.
Ja, und das Spannende ist auch bei der CD, es gab Plattenmanager, die gesagt haben, ein Kunde will doch nie ein einzelnes Lied, die wollen immer ein Album als Komposition. Oder wer will schon so ein Ding digital downloaden? Das ist ja ohne Bild und ohne Text und so weiter. Also diese Verteidigungsargumentation, die ich vorher angeführt habe, wenn du jetzt zum Beispiel an ein hohes technisches Produkt, eine Maschine denkst oder ein Medizintechnikgerät oder eben solche Verteidigungsargumentationen gab es auch damals, gibt es auch in dem Beispiel.
Genau da steckt nämlich auch dieses Dilemma drin, ne? Oder was wir gesagt haben, dass es aus Managementperspektive macht das Unternehmen alles richtig. Denn wenn du jetzt als Produktmanager sogar die Disruption kommen siehst, ne, das irgendwie erkennst und jetzt zum Management hingehst und sagst, da kommt was, da sind Produkte auf dem Markt, die sind allerdings ein bisschen schlechter und sie sind auch technologisch vielleicht einfacher. Wir könnten das theoretisch auch machen, ne? Aber ne? Wir sollten da drauf schauen. Und das Management dann sagt, nee, weil unsere Kunden haben einen ganz anderen Qualitätsanspruch daran. Ne? Wir wollen eben nicht nur einzelnes Lied, wir wollen ein ganzes Album haben und unsere Kunden interessiert das gar nicht, die würden das gar nicht kaufen. Wir gucken gleichzeitig auf unsere Umsatzzahlen, die ja sogar steigen, ne, also uns Recht geben, dass unsere Kunden lieber Alben kaufen statt einzelne Songs. Und wir da jetzt auch, also wirklich ganz logisch und rational dann sagen, nee, das machen wir nicht. Es wäre bekloppt, unsere etablierten Kundengruppen jetzt nicht mehr zu bedienen und nicht zu befriedigen, auf ein schlechteres Produkt umzusteigen. Wir machen das nicht. Ja? Aber letztendlich ist ja dann das genau die Gefahr, die dann da ist. Ne? Anderes Beispiel ist auch wenn, ne, da kommt, es kommt immer das Beispiel Apple und es kommt leider auch hier, weil Steve Jobs tatsächlich auch recht bekannt dafür war, eben hier auf diese disruptiven Innovationen sehr gut zu sein. Denn das Thema Tablet-PC war schon vor der Einführung des iPads von Microsoft oft versucht worden, das in den Markt reinzubringen, ne, als Geschäftslaptop, also als Ersatz des Geschäftslaptops. Und das hat sich nicht durchgesetzt, null und gar nicht, ne, weil Geschäftsleute vielleicht auch einen anderen Anspruch haben an ein Tablet-PC. Und dann kommt Apple mit dem Tablet um die Ecke, das sogar richtig grottig war im Vergleich, ne, für was das alles konnte. Also man konnte E-Mails schreiben und ein bisschen mit surfen. Ja, mehr ja nicht. Aber es hat eine ganz andere Kundengruppe eben halt auch angesprochen, die einen anderen Qualitätsanspruch hatte, nämlich die, die nach Feierabend auf der Couch sitzen und ein bisschen surfen wollen.
Mhm. Und die haben praktisch letztendlich dann über eine ganz andere Ecke auch das traditionelle Businesspublikum dann abgeholt. Hatten wir so nicht geplant, aber ich will kurz noch auch eine kleine persönliche Anekdote einbringen. Ich persönlich habe meine berufliche Karriere angefangen, also als ich Wirtschaftsinformatik studiert habe, gab es damals praktisch zwei Unternehmen in der deutschen Softwareindustrie, die hervorgestochen haben. Es gab einerseits SAP, jetzt glaube ich langsam 40 oder 50 Jahre altes Softwareunternehmen und größtes europäisches Softwareunternehmen. Und dann lange an dritter Stelle war IDS Scheer und das Unternehmen IDS Scheer, benannt nach dem Professor Scheer aus Saarbrücken. Das war im Prinzip der Erfinder der Wirtschaftsinformatik oder der ereignisgesteuerten Prozesskette. Das ist, wenn man praktisch Geschäftsprozesse digital modelliert. Das sollte man eigentlich immer tun, bevor man Prozesse zum Beispiel durch Software ersetzt, dass man sich überhaupt über die Prozesse Gedanken macht, ob die optimal sind. Also Business Process Management nannte sich das. So, die hatten also eine Software entwickelt und das war die marktführende Software, die von, ja, führenden Industriekonzernen und von führenden Konzernen aller Art verwendet wurde. Und ich habe meine Diplomarbeit tatsächlich geschrieben darüber, über den Switch von einem Independent Software Vendor, also das war das alte Geschäft, dass man Software mit also mit einmaligen Lizenzen auch verkauft hat, mit jedes Jahr oder alle zwei Jahre kommt eine neue Version raus und das wird auch auf einer CD dann draufgepackt, versus Software as a Service Providing. Und auch hier handelt es sich eben eine komplett andere Delivery und ein neues Geschäftsmodell. Und damals gab es das Unternehmen Signavio. Das war zum Zeitpunkt meiner Diplomarbeit 2010 ein Startup mit 10 bis 20 Leuten. Und mittlerweile gibt es IDS Scheer, so wie es damals gab. Und die Ares Software, ja, sie gibt es noch, aber sie sind durch eine Insolvenz gegangen und durch Aufkäufe gegangen. Und die Ares Software ist jetzt Teil eines anderen Unternehmens. Und während Signavio als das neue disruptierende Startup von damals zu einem erfolgreichen globalen Lösung wurde, die für 1 Milliarde Euro von SAP gekauft wurde und jetzt Teil des SAP Konzerns ist. Das heißt, Disruption ist wirklich nichts Fernes, sondern sehr, sehr nah an uns dran. Also bei mir persönlich, ich habe sowas tatsächlich erlebt, ja, im Unternehmen. Und von dieser Anekdote nochmal darauf zurückkommen, was die Bernadette gesagt hat. Du kommst also als Produktmanager, siehst irgendwas, versuchst intern im Unternehmen zu sagen, Leute, darauf sollte man schauen. Und es ist total rational erstmal vom Leiterproduktmanagement, vom CTO, vom Geschäftsführer zu sagen, nee, wir machen keine minderwertigen Produkte, die unsere Kunden nicht befriedigen. Und damit ist es im Prinzip gestorben. Und wenn wir jetzt in den Lösungsteil kommen, dann ist erstmal das Wichtigste, dass man einen anderen Approach wählt und einen anderen Ansatz.
Ja.
Vielleicht kommst du, genau, Bernadette, nochmal, was würde denn Clayton Christensen sagen, um diesen gordischen Knoten zu lösen?
Und wieder sind es die Kunden, ne? Und die Orientierung am Kunden und Kundennutzen. Und jetzt hier Obacht, weil das nämlich auch genau Teil des Dilemmas ist. Wenn wir, wie wir schon in vorangegangenen Folgen auch schon mal hier im Podcast drüber gesprochen haben, ne, die Kundenorientierung falsch verstehen, weil wir direkt mit den Kunden sprechen und sie fragen, ja, was hättet ihr denn gern? Ne, wie können wir denn unsere Produkte verbessern? Was fehlt euch denn? Und die dann umsetzen. Das führt genau in die Falle rein. Ne? Stattdessen geht es darum, den Job to be done zu verstehen. Das ist auch die Job to be done Theory, ist auch von Clayton Christensen. Ne, das bedeutet, welche Aufgabe erfüllt das Produkt für mich? Ne? Also für welchen Job stelle ich dieses Produkt denn an? Das bedeutet, ich muss verstehen, wie die Kunden mit dem Produkt arbeiten, was sie damit machen, ne? Wofür sie es einsetzen, wie sie eben damit umgehen. Das heißt, es geht gar nicht mal nur so ums Befragen, ne? Was hättet ihr gerne für eine Lösung, sondern es geht vor allem auch ums Beobachten und das tiefere Verständnis. Und das ist ja genau das, also jetzt hier kleiner Hint, das ist genau das, was Anselm macht mit seiner Evolute-App.
Ja, kann man nur so ergänzen. Also ist ja schon fast ein Zufall, aber also danke für diesen Hinweis. Also es ist tatsächlich so, diese Arbeit daran, was der Kunde tatsächlich macht und wie die mit dem Produkt arbeiten, wann sie es so für verwenden, wann sie es dazu verwenden, ist auch ein spezieller Teil von dem, wie wir den Umgang mit unserer Befragungssoftware schulen, damit man nämlich nicht die falschen Fragen stellt. Ja? Und die Job-to-be-done-Theorie von Clayton Christensen nochmal wirklich wiederholen. Es geht um die Jobs, also um das, was der Kunde mit dem Produkt in dem Moment erledigt. Es gibt dann noch die Bedürfnisse, das ist aber an zweiter Stelle. Und erst als drittes kommt, was sich der Kunde irgendwann wünscht, weil das ist ganz woanders. Und all solche Themen, wenn ihr da denkt, oh, da wissen wir nicht, wir wissen eigentlich gar nicht, wie die Kunden mit unserem Produkt arbeiten. Und auch Clayton Christensen beschreibt in seinem Buch ganz viele Beispiele, wie Unternehmen erstmal falsch angenommen haben, also er beschreibt es an dem Beispiel von einem Milchshake, warum die Kunden einen Milchshake kaufen. Das ist so das typische Beispiel in dem Buch. Dass hier auch nochmal richtig die Warnung, Jobs to be done ist nicht, was sich der Kunde wünscht, sondern daran zu arbeiten, dass ihr wisst, was der Kunde braucht, wie er arbeitet. Das ist ein sehr kontinuierlicher Prozess. Das macht man auch nicht einfach so mal. Also sozusagen die Innovation hinter einem Produkt ist nicht ein Produkt nochmal neu aufzulegen, sondern vielmehr wirklich an den Bedürfnissen und an den Jobs to be done der Kunden dran zu arbeiten. Genau.
Die gilt's rauszuarbeiten und dann muss man natürlich damit weiterarbeiten. Ne? Und da haben dann auch Kollegen wie Alexander Osterwalder und Yves Pigneux die Theorie nochmal auch aufgegriffen, ne, und weiterentwickelt in das Thema Value Proposition Canvas hinein. Ne? Also wie können wir denn jetzt aus diesem Kundensegment mit diesen Jobs to be done entsprechende Wertangebote entwickeln, die darauf passen? Was gehört dazu? Und das umschließt natürlich auch nochmal das Businessmodell. Ne? Also dass man da, weil wir haben ja gesagt, disruptive Innovation bedeutet, das bestehende Geschäftsmodell wird zerstört. Ne? Das heißt also auch, ich muss natürlich auf mein Businessmodell immer mal wieder gucken und auch gucken, wie sich das verändert und wie sich das durch Job to be done und mögliche Innovationen, mögliche Produktideen, die darauf eine Antwort sein können, wie dadurch sich das Businessmodell eben halt auch verändert. wen ich anspreche, welche Vertriebswege und so weiter ich dann nutze und was ich dafür tun muss, um das alles auch Realität werden zu lassen.
Mhm, genau, also selber disruptieren ist wichtig und wir haben eben, also erstmal die Grundlage ist eben Job to be done, Value Proposition Canvas und dann im Zweifelsfall überlegen, dass man als Unternehmen sich selber disruptiert und wenn es da was gibt, intern die Fahne hissen, dazu kommen wir gleich nochmal. Das heißt, man kann sowas dann entweder intern machen oder als Unternehmen durch Mergers und Acquisitions, also ein anderes Unternehmen, was praktisch so ein Produkt hat, kaufen, weil man weiß, die werden auf Dauer das eigene Business angreifen. Hier zum Beispiel, weil ich gleich auch nochmal ein Negativbeispiel haben will, ein Positivbeispiel, wenn ihr euch überlegt habt, es gibt verschiedene Sharing-Dienste in Deutschland, Auto-Car-Sharing-Dienste und einer ist ShareNow, FreeNow oder wie auch gerade heißt. Das heißt, da versucht eigentlich BMW schon seit Jahren ständig diesen Trend, dass Leute ein Auto eher ausleihen, statt es sich zu kaufen, zu bedienen, indem sie selber dran arbeiten, statt sich von meinetwegen Sixt oder von einer anderen Firma dieses Geschäft abnehmen zu lassen. Und auch VW hat zum Beispiel mit dem Ride-Sharing-Service Moja, den es in Hamburg gab, versucht praktisch auch sein eigenes Geschäftsmodell in Großstädten so ein bisschen zu disruptieren, damit es kein anderer macht. Und jetzt komme ich ein bisschen zum praktischen Teil, weil der ist ganz wichtig, dass du dich da als Produktmanager, als Leiter Produktmanagement, als CTO auch richtig damit beschäftigst, was ist Disruption und im Zweifel mal noch einen Wikipedia-Artikel dazu durchliest oder dir ein Buch von denen bestellst, vom Clayton Christensen, weil leider ist es so, dass wir in Deutschland, dass viele das Thema Disruption nicht verstehen. Und letztens haben wir bei uns in der Firma auch mal ein Meeting umgelegt, da meinte jemand, ja warum? Ja, weil das disruptiert meinen Tag. Aber Disruption ist nicht nur zerstören, sondern wenn man sich gerade anschaut, was es für Medienartikel in Deutschland gibt, in den Medien über die Probleme der deutschen Automobilindustrie, dann klingt es immer so, als seien alle Probleme mit den letzten 3 Jahren der Ampelregierung irgendwie aufgetaucht. Dabei ist es erstmal komplett im Grunde falsch. Also alle Probleme, die es aktuell gibt, die rühren aus den vergangenen Jahrzehnten, aus den letzten 20 bis 30 Jahren. Und zwar ist es so, dass an unterschiedlichsten Stellen es Innovationen im Automobilbereich gibt, im Auto und so weiter. Und da wurde eben nicht stark genug dran gearbeitet, weil es noch genug Profit gibt mit dem Verbrennerauto oder weil nicht genügend mit genügend Energie daran gearbeitet wurde, ein Elektroauto hervorzubringen. Das muss man einfach so betonen. Als ich studiert habe, und das ist jetzt eben auch schon ein paar Jahre her, da gab es schon an der Uni so ein Ausstellauto von Mercedes mit der Brennstoffzelle. Und das war ein Top-Auto. Es wurde da ausgestellt und es ist über 10, 20 Jahre ein Prototyp geblieben. Und da muss man sich eben überlegen, wenn man schon weiß, was es für neue Techniken gibt, wo geht man rein und wo geht man nicht rein. Das heißt, ganz wichtig als erster praktischer Hinweis, beschäftige dich mit dem Thema Disruption. Und dann als nächstes, sprecht mal in der Firma drüber, sodass auch jeder im Unternehmen versteht, was bedeutet Disruption, was bedeutet Disruption in der deutschen Industrie und was könnte Disruption bei uns bedeuten.
Ja, und dann schaut auch mal ein bisschen rechts und links von euch, ne? Also nicht nur die bekannten Wettbewerber analysieren, sondern vor allem auch einfach mal gucken, was entstehen für Technologien. Welche Anwendungen können die Technologien in eurem Bereich finden? Was kann da passieren? Welche neuen Unternehmen kommen auf? Kleine Startups, weil es sind nicht nur, ne, also diese disruptive Innovation, die zeichnet sich eben auch dadurch aus, dass sie technologisch nicht anspruchsvoller ist als das Bestehende. Ne? Das kann durchaus eine simple Sache sein dann, die von euch als etabliertes Unternehmen erst einmal belächelt wird, ne, erst einmal abgetan wird. Und schaut da mal hin, ne, guckt, analysiert vielleicht so mal euer Umfeld auch nochmal. Gibt's Sachen, über die wir noch lächeln? Ja. Und was steckt da eventuell für Potenzial drin? Macht's euch einfach.
Also Beispiel in der Haustechnik. dem Kunden interessiert es nicht, wie komplex euer Produkt ist. Und ganz viele haben ganz viele Unternehmen, auch gerade in der deutschen Industrie, haben sehr viel sehr komplexe IoT-Produkte. Und den Kunden interessiert vielleicht einfach nur, kann ich das leicht auf meinem Handy installieren? Und kann ich dieses IoT-Produkt, meinetwegen diese smarte Lampe, leicht bei mir zu Hause installieren, ist dem Kunden vielleicht 10.000 Mal wichtiger, als ob die Lampe so und so Energiebedarf hat oder folgendes Kriterium erfüllt ist oder folgendes Kriterium. Da gibt es einfach viel Bedarf, wo viele und das, also was genauso wie das Elektroauto lange abgetan wird, sind halt so, da ist irgendwas aus China, das kann ja nicht gut sein. Am Ende definieren sich immer mehr Produkte durch Software und wenn man immer sozusagen eine Lösung aus einem anderen Land als das kann ja nicht so gut sein abtut, dann sind es eben Leute, die was günstiger produzieren konnten oder entwickeln wollten. Und wenn ihr dann, wie Bernadette sagt, euch umgeschaut habt, was ist bei euch in der Nähe, dann kann man ja mal so eine Karte machen an Disruption, Disruptoren, die möglich sind. Und dann kann man die auch mal regelmäßig im eigenen Unternehmen an die Stakeholder in der Geschäftsführung oder ähnliches kommunizieren. Und dann muss man nämlich auch mal schauen, wo kann man sich selber disruptieren oder wo kann man andere Wettbewerber disruptieren, statt einfach nur seine Energie auf das Folgeprodukt Version 23 zu lenken.
Genau. Damit hoffen wir, konnten wir euch für den Januar einen inspirierenden Impuls schon mal mitgeben und so ein bisschen Food for Thought, vielleicht auch für eure weitere Planung eurer To-Dos jetzt im ersten Quartal und dann vielleicht auch für das Jahr. Und wir packen euch alle Bücher, die wir euch empfehlen wollen, natürlich hier mit in die Shownotes als Link. Ihr findet auch die Evolut-App in den Shownotes als Link. Beschäftigt euch mal damit, denn hier, ne, ihr wisst, die Kunden gut kennenzulernen, ist ein ganz wichtiger Punkt für euch. Und damit guten Start ins neue Jahr, in die Businesswoche und vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns dann in 2 Wochen wiederhören. Bis dann!
Ciao!